Sie hören den Artikel MOAS, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 4. Februar 2023. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0. Der Artikel ist in folgende Abschnitte unterteilt. Merkmale: Verbreitung und Lebensraum. Lebensweise: Wachstums-, Ontogenese- und Populationsstruktur. MOAS und Menschen. Systematik. Fossilbericht. Die MOAS, Einzahl der MOA, wissenschaftlicher Name Dinornithiformes, waren flugunfähige, heute ausgestorbene Vertreter der Laufvögel. In historischer Zeit waren sie mit 9 Arten über beide Inseln Neuseelands verbreitet. Abschnitt 1 – Merkmale. Ein Bild illustriert diesen Abschnitt. Skelett von Dinornis aus New Gresham Encyclopedia 1922. Als Urkiefervögel, Paläognathae, besaßen MOAS einen paläognathäen Gaumen. Das heißt, sie zeigen im Gegensatz zu den sogenannten Neukiefervögeln einen Pterygoid-Palatium-Komplex, kurz PPC, der aus Schädelknochen, Flügelbein, Pterygoid, Gaumenbein, Palatinum und Flugscharbein, Fomer, besteht. Sie glichen anderen Laufvögeln in einer Anzahl anatomischer Merkmale. Ihre Ober- und Unterkiefer endeten jeweils in einem dreiteiligen Hornschnabel, Rhamphotheca, deren mittlerer Kamm flach und von den jeweils seitlichen Schnabelteilen durch Furchen getrennt war. Der Nasalfortsatz des Zwischenkieferbeins war unpaarig und nicht mit dem Nasale verschmolzen. Im Beckengürtel war das Fenster zwischen Darmbein und Sitzbein, Foramen iliochiadaicum, länglich und nach hinten nicht abgeschlossen. Das breite und flache Brustbein war ohne Anzeichen eines Brustbeinkeils, Carina Sterni. Durch folgende abgeleitete Merkmale des Skeletts, in denen sich MOAS von anderen Laufvögeln unterschieden, ist die Ordnung der MOAS, Dinornithiformes, definiert. Flügel fehlten völlig. Vom Schultergürtel lag nur ein verkümmerter Scapulocaracoid ohne Anzeichen eines Schultergelenksockels vor. Das Becken war breit im Bereich der Hüftgelenkpfanne und dahinter. Das Brustbein zeigte gut ausgeprägte seitliche Fortsätze. Das fußwärtige Ende des Schienbeins war mit einem Sehnenkanal ausgestattet, der von einer knöchernen Verbindung überbrückt wurde. Das Laufbein besaß 2 Hypotarsalkämme anstatt eines. MOAS besaßen 21 bis 23 Halswirbel, 6 Brustwirbel, 18 Beckenwirbel und 11 Schwanzwirbel, wobei die letzten Schwanzwirbel nicht zu einem Pygostyl verschmolzen waren. Eine Anzahl Schädelmerkmale kommt zu den genannten Charakteristika hinzu. Die meisten Moa-Arten waren kurzbeinig und groß wie ein Truthahn. Hingegen waren die Weibchen der beiden Arten der Gattung Dinornis die größten Vögel Neuseelands. Ihr Gewicht betrug etwa 180 Kilogramm, nach anderen Schätzungen bis zu 270 Kilogramm. Sie hielten den Kopf nach vorne gestreckt und in Höhe des Rückens oder darunter. Dies war der Form der Wirbelsäule geschuldet, die vor dem Brustwirbeln abwärts gebogen war, mit dem tiefsten Punkt zwischen den Wirbeln 12 und 16, vom Schädel aus gezählt. Die vorderen Halswirbel waren wiederum so kurz, dass sie kaum zur Erhöhung des Kopfes beitrugen. Somit besaßen die größten Vertreter der MOAS, die in älteren Rekonstruktionen mit aufrechtem Hals gezeigt wurden und somit höher als ein afrikanischer Strauß gewesen wären, Kopfhöhen von kaum mehr als 2 Metern. Abschnitt 2 – Verbreitung und Lebensraum. Bei den MOAS gab es ursprünglich einige Missverständnisse hinsichtlich ihres Habitats. Man verglich sie mit heute lebenden großen Laufvögeln wie Straußen und Nandus und leitete daraus ab, dass sie Vögel des offenen Geländes gewesen sein müssten. So beschrieb der Geologe Julius von Haast, der sich als erster mit diesen Vögeln intensiv auseinandersetzte, MOAS als Vögel der Savanne und des Waldrandes, die kaum jemals in den Wald vordrangen. Bis in die 1950er Jahre blieb diese These verbreitet. Dann erst zeigte die Palynologie, dass Neuseeland vor der Ankunft der Maori, mit Ausnahme der subalpinen Zonen, vollständig bewaldet war, die Grasländer also keineswegs eine natürliche Landschaft waren. Zudem ergab sich aus der Untersuchung von Mageninhalten, dass alle Arten Knospen, Blätter und Früchte von Waldpflanzen fraßen. MOAS lebten auf der Nord- und der Südinsel Neuseelands. 2 Arten waren ausschließlich auf der Nordinsel, 5 nur auf der Südinsel verbreitet. Die anderen 2 Arten fanden sich auf beiden Inseln. Nur von einer Dinornis-Art fand man auch spärliche Überreste auf Stewart Island. Abschnitt 3 Lebensweise. Moas waren ausschließlich Pflanzenfresser. Durch Untersuchungen der Muskelmägen bei besonders gut erhaltenen Moa-Fossilien konnte man feststellen, dass Dinornis offenbar hauptsächlich Zweige abweideten, während Emeus und Eurapterix weichere Kost wie Blätter und Früchte zu sich nahmen. Von Vertretern anderer Gattungen sind keine Mageninhalte bekannt. Jedoch bis zu 5 cm große Magensteine, Gastrolithen. Für einen Anteil tierischer Nahrung gibt es keine Anhaltspunkte. Moas legten 1 bis 2 Eier pro Gelege. Man hat bisher etwa 30 erhaltene Moa-Eier und unzählige Schalenreste gefunden. In den seltensten Fällen gelang es allerdings, die Eier einer Art zuzuordnen. In einem Fall fand man Überreste eines wahrscheinlich brütenden Moa mitsamt Ei, was die Zuordnung einfach machte. In anderen Fällen schloss man durch Vergleiche der Häufigkeit von Moa- und Eierfossilien in bestimmten Regionen auf Zusammengehörigkeit. Auffällig ist, dass Moa-Eier ungewöhnlich groß sind. So war das Ei eines Eurapterix curtus, eines nur 20 kg schweren Moas, ebenso groß wie das sehr viel größere Emus. Die Eier der Dinornis-Weibchen, der größten aller Moas, waren mit Maßen von 24 x 18 cm und Volumina von etwa 4300 Kubikzentimeter deutlich größer als ein Straußenei und etwa 90 mal so groß wie ein mittleres Hühnerei. Die Größe der Eier lässt den Schluss zu, dass die frisch geschlüpften Jungmoas weit entwickelt und in hohem Maße selbstständig waren. Auch über die Laute, die Moas von sich gaben, konnte man durch die Untersuchung eines mumifizierten Eurapterix Klarheit erlangen. Bei diesem bildet die Luftröhre eine 1,20 Meter lange Schleife, eine Struktur, die man ähnlich beim Trompeterschwan findet. Ein solches Organ ermöglichte dem Vogel sehr laute und weittragende Rufe zu erzeugen. Ob andere Moa-Gattungen vergleichbare Vorrichtungen hatten, ist im Moment noch Spekulation. Vor der Ankunft des Menschen war der Haastadler der einzige Feind der Moas. Für ihn waren vor allem die kleinen und mittelgroßen Arten die Hauptbeute. Doch auch die riesigen Weibchen der beiden Dinornis-Arten fielen dem gigantischen Greifvogel gelegentlich zum Opfer. Dies weiß man von der Untersuchung der Überreste verschiedener Moas, die schwere Verletzungen des Beckens aufweisen. Sie deuten darauf hin, dass der Adler seine Beute von hinten attackierte. Die Beckenknochen wurden von den Adlerkrallen regelrecht durchstochen. Abschnitt 4 Wachstum, Ontogenese und Populationsstruktur. Gegenüber allen anderen Vogelgruppen, auch anderen Ratiten, zeigten Moas als extreme K-Strategen eine lange Wachstumszeit sowie ein sehr spätes Erreichen der sexuellen Reife. Bei histologischen Untersuchungen der Rindengewebe verschiedener Beinknochen, Oberschenkelknochen, Tibiotarsus und Tarsometatarsus, konnten Torrey und andere in 4 der 6 bekannten Gattungen eine deutliche Zonierung der äußeren Knochenrinde und mehrere jahreszeitlich bedingte Wachstumspausen, sogenannte LAGs, von Englisch Lines of Arrested Growth, umgangssprachlich Jahresringe, nachweisen. Sie zeigen, dass die betreffenden Individuen erst nach mehreren Jahren diskontinuierlichen Wachstums ihre endgültige Größe erreichten. Die Riesenmoas der Gattung Dinornis wichen von diesem Schema ab. Als Folge eines ausgeprägten Sexualdimorphismus kamen die Weibchen, früher fälschlich als eigene Art Dinornis giganteus klassifiziert, auf ein Gewicht von über 200 Kilogramm, während die Männchen etwa bis zu 85 Kilogramm schwer wurden. Um diese Körpergrößen zu erreichen, war das Wachstum der Vertreter der Gattung Dinornis offenbar gegenüber dem anderer Moa-Gattungen beschleunigt. Ihr äußeres Knochenrindengewebe, Corticalis, ist von vielen Blutgefäßen durchzogen, zeigt kaum Zonierungen und weist nur in wenigen Fällen LAGs auf. Offenbar waren die Dinornis-Arten nach etwa 3 Jahren ausgewachsen, während manche der kleineren Moas, wie Eurapterix, bis zu 9 Jahre dafür benötigten. Um die Altersstruktur von Moa-Populationen aufzuklären, wurden die Moa-Knochen verschiedener Fossilfundorte systematisch untersucht. Es stellte sich für den Fundort Bell Hill Wynyard Swamp nahe Waikari, North Canterbury auf der Südinsel heraus, dass nur gut ein Viertel, genauer 27,5% der dort gesammelten Dinornis robustus Knochen nicht ausgewachsenen Tieren angehörte, während der Rest von ausgewachsenen, mehrheitlich geschlechtsreifen Individuen stammte. Ähnlich wie es bei den rezenten Kiwis der Fall ist, waren bei manchen der ausgewachsenen Tiere die Mittelfußknochen nicht vollständig verwachsen, was darauf hindeutet, dass sie noch nicht geschlechtsreif waren. Der auffällig geringe Anteil fossil überlieferter Jungtiere könnte darauf hindeuten, dass ein sehr hoher Anteil der Nachkommen das Erwachsenenalter erreichte. Diese Interpretation ist jedoch nur dann zutreffend, wenn die vorliegende Grabgemeinschaft die Verhältnisse einer tatsächlichen Population repräsentiert. Ein weiterer reicher Fundort von Moa-Fossilien ist ebenfalls in North Canterbury, das Pyramid Valley. Turvey und andere interpretieren die langsamen Wachstumsraten und die Verzögerung der Geschlechtsreife bei Moas als Ergebnis einer Anpassung an Lebensräume, die frei von räuberischen Säugetieren waren. Die sehr geringe Reproduktionsrate war dafür verantwortlich, dass die Verfolgung durch den Menschen zum schnellen Aussterben führte, bevor andere Faktoren, wie beispielsweise der Verlust von Lebensraum, sich negativ hätten auswirken können. Abschnitt 5 – Moas und Menschen. Unterabschnitt 5.1 – Die Ausrottung. Ein Gemälde von Heinrich Harder um 1920, Jagdszene, illustriert diesen Unterabschnitt. Auffällig ist, dass Moas in den Mythen und Sagen der Maori-Stämme nicht vorkommen. Man konnte daher davon ausgehen, dass ihr Aussterben schon so lange zurückliegt, dass die Existenz der Riesenvögel über die Generationen in Vergessenheit geraten war. Inzwischen lässt sich die Geschichte der Ausrottung recht gut rekonstruieren. Am Ende des 13. Jahrhunderts erreichten polynesische Einwanderer das zuvor wahrscheinlich menschenleere Neuseeland und begannen mit der Auflichtung der geschlossenen Wälder. Frühe polynesische Siedlungsplätze erhalten große Mengen von Moa-Knochen. Mit Ausnahme von Pakionis australis hat man von jeder Moa-Art Überreste in Verbindung mit Menschen gefunden. Die Moas hatten abgesehen vom Haastadler keine natürlichen Feinde. Allgemein lässt sich bei Vögeln, die auf raubtierfreien Inseln leben, ein Fehlen von Flucht- oder Abwehrverhalten beobachten. So löste wahrscheinlich auch bei den Moas das Auftauchen von menschlichen Jägern weder Flucht noch Gegenwehr aus. Worthy und Holdaway mutmaßen, dass die Moa-Jagd eher einem Einkauf im Supermarkt als einer Jagd gleichgekommen sein dürfte. Schon die polynesischen Hinterlassenschaften aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts weisen keine Moa-Knochen mehr auf. Dies lässt auf einen extrem kurzen Ausrottungszeitraum schließen. Die Ursprungsbevölkerung Neuseelands wird heute auf 200 Menschen geschätzt. Holdaway und Jacob machten im Jahr 2000 den Versuch, die Ausrottung der Moas zu rekonstruieren und kamen für manche Regionen auf extrem kurze Zeiträume. So machten sie für die Coromandel Peninsula einen Zeitabschnitt von nur 5 Jahren für die Ausrottung aller dort heimischen Moa-Spezies plausibel. Die Ausrottung der Moas ging derart schnell vonstatten, dass die Maori nicht einmal auf die Moa-Jagd spezialisierte Waffen entwickeln mussten. Am Ende des 14. Jahrhunderts waren Moas ausgestorben. Es ist denkbar, dass einzelne Exemplare in besonders abgelegenen Regionen länger überlebten. Doch als James Cook 1769 vor Neuseeland vor Anker ging, dürften auch die letzten Moas längst verschwunden gewesen sein. Heute gibt es manche Anhänger der Kryptozoologie, die vor allem in Fjordland nach lebenden Moas suchen. Oft gibt es auch Berichte von Wanderern, die behaupten, Moas gesehen zu haben. Gelegentlich werden diese Berichte mit unscharfen Fotos untermauert. Wissenschaftler halten das Überleben der Moas bis in unsere Zeit allerdings für vollkommen ausgeschlossen. Unterabschnitt 5.2 – Die Wiederentdeckung. Ein Bild illustriert diesen Unterabschnitt. Richard Owen neben dem Skelett eines Dinornis novazelandiae, einer der beiden Arten, deren Weibchen vormals als Riesenmoa, Dinornis giganteus, fehlgedeutet wurden. Da die Moas aus der Überlieferung der Maori verschwunden waren, wurden sie erst anhand von Fossilfunden wiederentdeckt. Wer den ersten Knochen eines Moas fand, ist heute nicht mehr sicher nachvollziehbar. 1838 berichtete der Händler Joel Samuel Pollock von Knochenfunden, auf die ihn Maori aufmerksam gemacht hätten und aus denen er schloss, dass Emus oder Strauße einst in Neuseeland heimisch gewesen seien. Andere Reisende machten fast gleichzeitig ähnliche Entdeckungen. In besonderer Weise widmete sich der Zoologe und Paläontologe Richard Owen 1804 bis 1892 den Moas. Er veröffentlichte 1840 die erste Publikation über die zuvor unbekannten Großvögel, on the Bone of an Unknown Struthious Bird from New Zealand, in der er zu folgendem Urteil kam. Zitat Beginn: Ich bin willens, meine Reputation für die Folgerung aufs Spiel zu setzen, dass es in Neuseeland einst straußenartige Vögel gegeben hat oder noch gibt, die in der Größe einem heutigen Strauß nahe oder gar gleich kamen. Zitat Ende. Owen beschrieb die meisten der heute bekannten Moorarten und veröffentlichte im Laufe der folgenden 50 Jahre fast 50 weitere Artikel über Moors. Weitere große Beiträge zur Moorforschung leistete der deutschstämmige Naturforscher Julius von Haast, der eine Sammlung von Moorfossilien aufbaute und neben Verdiensten bei der Beschreibung weiterer Arten über die Lebensweise der Moors spekulierte. Obwohl viele seiner Mutmaßungen heute widerlegt sind, findet man sie oft zitiert. So geht auf Haast die heute für unwahrscheinlich gehaltene Hypothese zurück, dass nicht die Maori die Moas ausrotteten, sondern ein vorher in Neuseeland lebendes Volk, das er die Moa-Jäger nannte. Das Wort Moa bedeutet in vielen polynesischen Sprachen schlicht Henne. Die Anwendung dieses Namens auf die Riesenvögel geht vermutlich auf den Missionar William Colenso zurück, der nach einem Bericht bei den Maori in Waiapu von einem Mythos berichtete, an den die Einheimischen glaubten. Dieser berichtete von einem riesenhaften Huhn mit dem Gesicht eines Menschen, das von zwei riesigen Echsen bewacht wurde und jeden Eindringling zu Tode trampelte. Dieses Wesen würde Moa genannt. Aufgrund ähnlicher Legenden wurden anfangs auch die Maori-Wörter Tarepo und Te Kura auf die Riesenvögel bezogen. Letztlich setzte sich die Bezeichnung Moa durch. Abschnitt 6 – Systematik. Zwei Bilder illustrieren diesen Abschnitt. Lebendrekonstruktion eines Moas im Auckland Museum, Neuseeland und Skelett von Megalapterix didinus. Die folgende Systematik richtet sich nach Bunce et al. 2009. In ihrem Werk bilden die Moas, Ordnung Dinornithiformis, drei verschiedene Familien. Familie Dinornithidae, Gattung Dinornis, Art Dinornis novozelandiae, Nordinsel und Dinornis robustus, Südinsel. Familie Emeidae, Gattung Anomalopteryx, Art Buschmoa Anomalopteryx didiformis, Nord- und Südinsel. Familie Emeidae, Gattung Emeus, Art kleiner Moa, Emeus crassus, östliche Südinsel. Familie Emeidae, Gattung Eurypterix, Art Küstenmoa, Eurypterix curtus, Tiefland von Nord- und Südinsel. Familie Emeidae, Gattung Pachyornis, Art Elefantenfußmoa, Pachyornis elephantopus, östliche Südinsel. Art Pachyornis australis, Höhenlagen der Südinsel. Und Art Pachyornis mapini, Nordinsel. Familie Megalapterigidae, Gattung Megalapteryx, Art Hochlandmoa, Megalapteryx didinus, Höhenlagen der Südinsel, über 900 Meter. Die systematische Stellung der Moas zu anderen Vogelgruppen ist unklar. Da es auf Neuseeland eine weitere Ordnung der Laufögel gibt, die Kiwis, ist die klassische Sichtweise, beide Taxa als eng verwandt anzusehen. Auch heute noch wird diese Einordnung von manchen Fachleuten favorisiert. So stellen Lee und andere Kiwis und Moas aufgrund morphologischer Analysen als Schwestergruppen nebeneinander. Hingegen kommt Cooper aufgrund von DNA-Analysen zu dem Schluss, dass Moas als Schwestergruppe einem gemeinsamen Taxon von Straußen, Kausuaren, Emus und Kiwis gegenüberzustellen seien. Alle zusammen seien wiederum Schwestergruppe der Nandus. In jüngerer Zeit publizierte Arbeiten sehen die Moas dagegen als Schwestergruppe der flugfähigen Steißhühner, Tinamiformis, an. Abschnitt 7 – Fossilbericht. Ein Bild illustriert diesen Abschnitt. Wissenschaftler untersuchen eine Anreicherung von Moa-Knochen in der Honeycomb Hill Cave auf der Südinsel Neuseelands. Der älteste Fund eines Moas im Fossilbericht ist Anomalopteryx aus dem späten Pliozän vor etwa 2,5 Millionen Jahren. Aus dem Pleistozän sind 33 fossile Überreste von Moas bekannt. Funde aus Ablagerungen vor dem Holozän sind demnach sehr selten. Dies trifft jedoch für die fossile Überlieferung auf den neuseeländischen Inseln insgesamt zu. Alle bislang gefundenen Moa-Fossilien lassen sich den aus dem Holozän bekannten Arten zuordnen. Demnach sind während des Pleistozän keine Moa-Arten ausgestorben oder entstanden, sondern lebten nahezu unverändert fort, bis sie beinahe gleichzeitig von Menschen ausgerottet wurden. Es lässt sich lediglich oft eine leichte Größenabnahme zwischen dem Pleistozän und dem Holozän feststellen. Auch wenn entsprechende fossile Belege fehlen, sind die Moas eine weit ältere Tiergruppe, als ihr Fossilbericht es bislang dokumentiert. Von den Vorfahren der Moas konnten bislang keine Fossilien gefunden werden. Taxobox für Moas. Ein Bild zeigt, wie zwei Moas von einem Haarstadler attackiert werden. Systematik. Überklasse, Kiefermäuler, Gnathostomata. Reihe, Landwirbeltiere, Tetrapoda. Klasse, Vögel, Aves. Unterklasse, Urkiefervögel, Paleognathae. Ordnung, Moas. Wissenschaftlicher Name, Dinornithiformes, Bonaparte, 1853. Der Artikel Moas wurde von Antoine mit dem Benutzernamen Antoine am 18. Februar 2023 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 4.0 kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ded.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/moas. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.